Zeit für Vision.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Julia Rau.
Einen schönen guten Tag, Frau Rau. Sagen Sie doch unseren Zuhörern, von wo aus wir Sie hören.
Hallo, ich sitze gerade in Rostock in meinem WG-Zimmer. Ein bisschen weiter weg von mir sitzt die Katze. Ich hoffe, sie wird hier nicht zwischendurch dazwischen springen und umhermauzen wollen.
Wir wissen dann jedenfalls, wenn jemand miaut, dass Sie das nicht sind. Sehen tun wir ja das Tier nicht. Also könnte es höchstens sein, dass wir Sie hören. Es ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass mir ein junger Mensch hier am Bildschirm gegenüber sitzt und sich mit mir über Mission unterhält. Wie kommen Sie denn überhaupt zum Thema Mission?
Das ist eine etwas längere Geschichte und hat mit einigen Zufällen zu tun. Ich bin seit ungefähr, ich glaube, 2 Jahren jetzt in der EKD-Synode. Zu Beginn wurde dann gefragt, in welchen Ausschüssen man mitmachen möchte. Und da habe ich mich beispielsweise dazu bereit erklärt, im Zukunftsausschuss mitzuwirken. Und dann kam Christian Wollmann, das ist auch ein Synodaler der EKD, auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich auch im EMW-Ausschuss dabei sein möchte. Naja, meine erste Frage war dann, wer oder was ist EMW? Dann hat er mir das erklärt, also es bedeutet evangelische Missionen weltweit. Und wie Sie sich sicherlich denken können, war ich bei dem Wort Mission zu Beginn ein bisschen skeptisch. Ich hatte aber parallel einen Lektürekurs über Eberhard Jüngel und konnte mich daran dunkel erinnern, dass der, ich glaube, das waren die 90er Jahren, mal gesagt hat, dass die Mission der Herzschlag der Kirche ist. Irgendwie war ich dann doch neugierig und nach einem längeren Gespräch habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir das. Ja, oder so bin ich dann beim EMW gelandet.
Sie sind jetzt das jüngste Mitglied in der EMW-Mitgliedervertretung und außerdem das jüngste Mitglied im EMW-Vorstand. Wie fühlt man sich denn so?
Offen gestanden fühle ich mich wohl. Mir ist jetzt schon öfters aufgefallen, dass man auch wirklich dann darauf achtet, wie ich auf gewisse Sachen reagiere. Oder man halt auch wirklich wissen möchte, wie ich zu gewissen Dingen stehe. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich gedacht hat, ach Mensch, da haben wir hier eine junge Frau dabei. Schön, nehmen wir mal gleich noch mit in den Vorstand, sondern ich fühle mich wahrgenommen und ich freue mich bald auf die erste richtige Vorstandssitzung dann in Präsenz in Kassel.
Was sind denn Ihre Beziehungen zur Mission?
So richtig hatte ich gar keine davor.
Das heißt, Sie haben auch keine negativen Vorstellungen von Mission?
Nee, und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass ich da so ein bisschen ohne irgendwelche Voreinstellungen dort reingeschlittert bin.
Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was stellen Sie sich denn unter Mission heute vor? Was würden Sie denn antworten?
Ad hoc würde ich immer sagen, das hat ganz viel mit Entwicklungsarbeit zu tun. Dort, wo Hilfe weltweit benötigt wird, kann die Kirche im Zuge der Missionsarbeit auch diese dann leisten. Und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich.
Also Mission als Teil von Entwicklung. Und da haben Sie ja sicherlich ganz recht, denn wenn man sich auch die Kirchengeschichte in Europa anguckt, dann weiß man, dass überall da, wo Christinnen und Christen aufgetaucht sind, Krankenhäuser, Krankenstationen gebaut worden sind, dass man sich um Witwen und Waisen gekümmert hat. Aber darüber hinaus hat ja Mission nicht nur diesen sozial-karitativen, diakonischen Anspruch, sondern auch noch den Anspruch, vom Glauben zu erzählen. Welche Rolle spielt denn der Glaube in Ihrem Leben?
Mein Glaube verändert sich offen gestanden ziemlich oft. Es gibt Momente, da zweifle ich sehr und dann gibt es wieder Augenblicke, wo ich mir denke, wow, da bin ich selbst etwas überwältigt. Gerade dann, wenn Glaube sich innerhalb einer Gemeinschaft sehr breit macht und das ist natürlich auch ein guter Part der Mission insgesamt.
Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn Gläubige alleine bleiben, dann geht das Feuer wieder aus, was sozusagen in ihnen ist. Man brauche also die Gemeinschaft von Gleichgesinnten, von Menschen mit ähnlichen Gefühlen, mit ähnlichen Meinungen, aber dann natürlich auch mal Anstöße von außen, die das alles so ein bisschen ins Wackeln bringen. Sie sind ja jetzt eine junge Frau in der EKD-Synode und die Menge an jungen Menschen ist ja eher übersichtlich. Wie fühlt man sich denn da so? Das Gleiche ist übrigens ja auch wahr für den Vorstand der EMW.
Ich glaube, dass wir in der 13. Synode jetzt sogar mit den meisten jüngsten oder jungen Mitgliedern vertreten sind. Also ich glaube, so viele gab es davor noch gar nicht. Aber ja, natürlich sind wir immer noch überschaubar. Aber das muss ja nicht negativ sein, weil die älteren Herren und Damenschaften haben ja trotzdem eine Expertise und nochmal eine wichtige Einsicht, die wir vielleicht gebrauchen können als jüngerer Anteil der Synode. Aber auf der anderen Seite können wir halt auch ordentlich schon Wirbel machen. Also ich fühle mich jetzt nicht so alleine, offen gestanden. Vielleicht auch gerade, weil man jung ist, dass man sagt, okay, gut, die Kirche hat ja nun mal insgesamt ein Problem, dass die Mitgliederzahlen schrumpfen. Und auf der anderen Seite merkt man halt, dass Pfingstkirchen weltweit ein Wachstum an Mitgliedern verzeichnen können. Ja, damit muss man halt irgendwie umgehen und sich fragen, wie machen wir das? Wie gehen wir mit dem Nachwuchsproblem um? Wie können wir den Beruf des Pastors attraktiver machen? Wie ist christlich sein heute? Und ich finde, dass Religion und Glaube im Allgemeinen nichts ist, was man für sich alleine, wie Sie ja eben schon sagten, im privaten Kämmerchen ausmachen sollte. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Religion im Allgemeinen etwas ist, was hinderlich ist für die Modernisierung, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube, dass da eine enorm große Chance hintersteckt oder dass darin eine große Chance zu finden ist, wo man sagen kann, hey, okay, jetzt gerade auch im Zuge der Pandemie, wo man ja doch mehr für sich alleine war, sagen kann, okay, wir raufen uns jetzt wieder zusammen und wir haben Werte, die können wir alle gebrauchen.
Steht also für Sie das christliche Sein in engem Zusammenhang mit Gemeinschaft haben?
Ja, definitiv.
Sie studieren ja. Welche Rolle spielt denn da Glaube und Gemeinschaft?
Innerhalb des Studiums wird das Ganze natürlich sehr wissenschaftlich betrachtet. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, hatte ich noch einen sehr kindlichen Glauben. Der hat sich schon sehr verändert. Was ich aber nicht schlimm finde, weil ich halte sehr viel auch davon, dass man niemals aufhört zu zweifeln, sondern halt auch immer kritisch hinterfragt. Innerhalb des Studiums wird der Glaube eher in den Hintergrund gerückt. Da ist es viel, viel interessanter, was man dann ehrenamtlich macht. Also ich war jetzt vor kurzem auf einer Konfi-Freizeit in Dresden mit 13-, 14-Jährigen und da war es viel, viel spannender. Und da habe ich dann halt auch Glauben erleben können in der Gemeinschaft und in dem Austausch, gerade mit Jüngeren. Die Jugendlichen waren in dem Alter, in dem ich mich damals taufen lassen habe, weil ich guten Religionsunterricht hatte. Und da ist es ganz spannend, wie unterschiedlich diese jungen Menschen damit umgehen. Während einige vielleicht sagen, okay, ich mache das hier jetzt nur, weil meine Eltern das wollen oder weil ich Geld haben will oder was auch immer. Das klingt jetzt ein bisschen flapsig natürlich. Sagen dann andere doch, ach Mensch, Jule, erzähl mal, wie war das bei dir? Und die sind dann auch sehr interessiert und das ist schön. Und wenn man dann abends gemeinsam zusammensitzt und sich Geschichten aus der Bibel erzählt oder sich fragt, ob das heute noch alles Sinn macht, dann ist das schon sehr, sehr viel wert und macht auch Spaß.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben sicherlich gemerkt, dass Sie jetzt Theologie studieren. Haben Sie da eine Vorstellung oder so eine Idee, was Kirche bei uns machen könnte, um Menschen in Ihrem Alter einzuladen zu kommen? Vor wenigen Wochen wurden die neuen Mitgliedszahlen verlesen und da mussten die Kirchen zugeben, dass sie weniger als 50% der Menschen als Mitglieder in Deutschland haben, was ja immer so ein bisschen eine magische Zahl war. Also was ist für Sie als junge Frau, als junge Studierende Thema in diesem Zusammenhang?
Ich glaube, die Kirche braucht einen neuen Resonanzraum. Ich finde Kirchen als Gebäude wunderschön, das ist toll, aber damit kann man leider nicht mehr meines Erachtens nach die jüngeren Generationen erreichen. Da bin ich eine Verfechterin der digitalen Kirche. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt digitale Andachten, muss man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber machen, wie man das liturgischer aufstellt. Und das zieht einen ziemlich langen Rattenschwanz hinter sich. Aber ich bin der Meinung, dass man das unbedingt angehen muss und sich auch damit auseinandersetzen muss. An welcher Stelle kommt jetzt die Musik? Vater unser, Glaubensbekenntnis. Dann ist ja natürlich auch die Frage, wer kennt denn heutzutage noch das Glaubensbekenntnis? Was können denn die Leute mit einem Segen anfangen? Das liegt halt daran, dass die Kirche es meines Erachtens nach lange versäumt hat, zu sagen, ab in den digitalen Raum. Wir haben aber jetzt ganz viele positive Beispiele, die zeigen, dass es angenommen wird und auch geht. Es funktioniert.
Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass digitaler Gottesdienst gar nicht so sein kann wie Gottesdienst in einem Kirchenraum oder in einem Raum, kann ja auch draußen in der Natur sein, wo Menschen neben mir sind, die ich im Zweifelsfall anfassen könnte, wenn es darum geht, sich zu begrüßen. Und dann gibt es Menschen, die im Internet ganz viel ihre Zeit verbringen, die vielleicht sogar stets und ständig online sind. Es gibt Visionen davon, dass an irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft Menschen überhaupt gar keine Apparate mehr vor oder neben sich haben, sondern sie kriegen was eingepflanzt und dann können sie stets und ständig online sein. Solche Fantasy-Geschichten sind seit 20 Jahren unterwegs und es gibt auch in der Kirche Verfechterinnen und Verfechter, die sagen, das ist alles vom Teufel. während dem gleichzeitig Menschen eigentlich online leben und nur offline schlafen. Menschen, die sagen, ich kann auch online, also nicht körperlich, sondern digital eben Segen erleben. Ist das für Sie ein Thema?
Ja, ich glaube, dass da der Mittelweg ganz, ganz entscheidend ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich als Pastorin später meine Gottesdienste nur noch digital mache, dann würde da auf jeden Fall was fehlen. Spätestens zu den typischen Festtagen wie Weihnachten oder so. Da strömen ja die Leute in die Kirche. Da findet man es ja total prächtig, wenn da die Kerzen an sind und man hört schöne Musik von einem Chor. Das kann ein digitaler Gottesdienst einfach nicht bieten. Auf der anderen Seite andere Sonntage, wo halt die Kirchen dann sehr dünn besetzt sind. Da glaube ich, ist das ein guter Ausweg, beziehungsweise man könnte dann auch sagen, man ändert die Zeit und macht nicht mehr sonntags um 11, sondern Mittwochabend zur Primetime. Das könnte man sich überlegen, finde ich persönlich nicht schlimm. Man muss die Leute erstmal wieder dazu bewegen, sich überhaupt für die Kirche und den Glauben zu interessieren. Und das geht nun mal über den digitalen Weg sehr gut. Vielleicht noch dazu ein kurzer Nebensatz. Dadurch, dass man ja heutzutage alles googeln kann, man findet ja auf alles eine Antwort. Das ist ja, man muss ja theoretisch gar nicht mehr in dem Sinne selber denken. Also doch schon, aber Sie wissen, wie ich das meine. Man kann alles googeln, aber die Existenz Gottes kann man nicht googeln. Zumindest kann man machen. Aber ob man da die Antwort findet, die einem jetzt ein Leben weiterbringt, das bezweifle ich sehr stark. Da können digitale Gottesdienste durchaus eine Chance darstellen. Aber um so ein transzendentes Gefühl zu bekommen, man steht dann in der Kirche und die Sonne kommt dann, in dem Moment bricht dann das Licht durch die schönen Fenster. Das ist doch ein geiles Gefühl. Und ich glaube, da wird dann hat das was. Das ist dann nochmal eine ganz andere Inszenierung. Ich bin dafür, dass beides genutzt wird.
Wo kommt denn dann bei Ihnen das Gefühl für Gemeinde, also mit anderen Menschen was zu feiern, auch gemeinsam Abendmahl zu feiern, aber eben auch gemeinsam in einem Kreis? Also ich habe jetzt so ein ganz traditionelles Bild vor Augen. Man sitzt in einem Kreis und liest gemeinsam die Bibel oder man sitzt ums Lagerfeuer, singt die Schlager, die man eigentlich so ganz schrecklich findet, aber am Lagerfeuer klingt es dann doch immer schön. Wie stellen Sie sich das da vor?
Ich stelle mir das jetzt nicht mehr so klassisch vor und unter uns gesagt, ich mag Abendmahl nicht mal so gerne. Ich komme unheimlich ungerne nach vorne und stelle mich mit den anderen in den Kreis und ich habe da immer irgendwie bis heute Angst, irgendwas falsch zu machen oder ich weiß nicht, das ist nicht sonderlich lutherisch, Schande über mein Haupt. Wie ich mir Gemeinschaftsvorstellung. Ich stelle mir das so vor, bei jungen Leuten, keine Ahnung, ja, vielleicht sitzt man im Kreis oder man sitzt irgendwie verteilt im Raum. Es gibt ein paar offene Tüten Chips. Man schlägt da nicht klassisch die Bibel auf, sondern erzählt, hey, pass auf, die Geschichte gebe ich euch jetzt hier mal so wieder. Dann schaut man einfach, wie die anderen reagieren oder man fragt einfach, wie findet ihr das? Ich stelle mir einfach Gemeinschaft so vor, dass es halt nicht verkrampft ist, sondern dass man locker so sein kann, wie man will oder wie man ist, besser gesagt. Das bringt ja auch Glauben mit sich mit, dass man, egal wie man ist, angenommen wird. Das sollte dann auch die Gemeinschaft widerspiegeln. Eine konkrete Vorstellung habe ich da jetzt gar nicht.
Es könnte ja sowas sein wie gemeinsam Bibel teilen, dass man andere Konzepte des gemeindlichen Lebens über die Bescheid weiß, über die Bescheid lernt und die dann anwendet, die eben anders sind, als man traditionell in einem Gottesdienst gewohnt ist. Allerdings, wenn man eben keinen Gottesdienst gewohnt ist, dann ist ja alles neu.
Ja, da kann man auch, das ist dann das Schöne, wenn keiner dann kommt und sagt, aber so haben wir es sonst immer gemacht, einfach weil man es nicht besser weiß, da kann man natürlich auch äußerst schön seine Kreativität ausleben. Ja, stimmt.
Sie haben da also als angehende Pastorin noch ganz viele Möglichkeiten, Gemeindeleben zu erproben, zu erlernen, von anderen zu hören, unterwegs zu sein. Jetzt kommt natürlich meine obligatorische Frage nach Ihrer Mission. Was ist denn Ihre Mission, Frau Rau?
Ich habe gestern, als ich Ihre Mail gelesen habe, da saß ich gerade in der Bib, und ich glaube, ich habe einfach eine Viertelstunde lang auf die Bücher gestarrt und wirklich überlegt. Das ist eine sehr gute Frage und hat noch ein paar Denkanstöße in mir ausgelöst. Meine Mission ist es, zum einen den christlichen Glauben den Menschen näher zu bringen, weil ich einfach der Meinung bin, dass es etwas ist, was jeden bereichern kann. Zum anderen, und deshalb bin ich auch gerne im EMB-Vorstand beispielsweise jetzt auch mit drin und engagiere mich halt auch. Erstmal habe ich was dagegen, mich die ganze Zeit lang hinzustellen und zu kritisieren, sondern ich bin halt der Meinung, wenn mich irgendwas stört oder irgendwie, keine Ahnung, ich mir Gedanken mache, wie später der Beruf des Pastors oder der Pastorin aussieht, mache ich gerne was dagegen oder dafür, dass es besser wird oder anders wird. Und meine Mission ist es auch, insgesamt weltweit ein Stück weit Projekte voranzutreiben, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Feminismus, ganz wichtig, also es ist mir ein Herzensthema, weltweit vorangetrieben wird. Ich finde es manchmal ziemlich erschreckend noch, wie es woanders überhaupt aussieht. Da gibt es noch viel zu machen. Meine Mitbewohnerin ist Politikwissenschaftlerin und wir waren letztens auf einer Buchpräsentation von einer Feministin. Und danach fragte sie mich, sag mal, wie stellst du dir das vor? Die Kirche hat ja doch sehr patriarchale Strukturen, zumindest in der Geschichte, nachzuweisen. Kann eine Kirche überhaupt feministisch sein? Und ich sage, ja, aber da muss man halt auch was dafür machen. Und auch das ist meine Mission. Ich finde, die Kirche sollte wieder jünger werden. Ein Stück weit muss sie sich wahrscheinlich auch gesund schrumpfen, aber das ist so. Das ist dann aber auch auf der anderen Seite eine Chance. Und sie sollte ein bisschen weiblicher werden. Das würde ihr stehen.
Unser Podcast heißt Zeit für Mission. Haben Sie denn Zeit für Mission?
Gerade nicht, gerade bin ich in der Prüfungsphase. Aber letztens habe ich tatsächlich, ohne es zu wissen, einen Freund von mir missioniert, wenn man das so... Also ich habe mich nicht hingestellt und gesagt, dass die Kirche die Heilsbringerin ist, sondern er meinte zu mir ganz flapsig, naja, Theologie ist ja eigentlich nur Philosophieren, man muss ja nur gut sprechen können. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, pass auf, geh doch einfach mal in den Gottesdienst am Sonntag, guck dir das an. Ja, und von da an war er ein halbes Jahr lang jeden Sonntag in der Kirche. Wurde jetzt an Pfingsten getauft. Ja, da war ich war richtig platt.
Da möchte man ja richtig Halleluja rufen.
Ja, und er sagte mir, du Jule, damals, da hatten wir ein ziemlich langes Telefonat. Ich war halt auch erst grantig, weil ich finde das halt doof zu sagen, ja, man muss nur gut reden können. Also dafür studiere ich nicht so lange, nur um gut reden zu können. Und selbst das kann man ja auch nochmal in Frage stellen. Und dann meinte er zu mir, dass das Telefonat damals hat so gut getan und der Pastor, bei dem er in Berlin ist, der hat ihn so mitgerissen, so, der hat so toll gepredigt. Ich bin auch ein, zweimal mitgekommen und er hat recht. Das ist also wow. Ja, und da hat er gesagt, darüber hat er zum Glauben gefunden. Er hat sich dann halt immer wöchentlich mit ihm getroffen und ja, viele Gespräche geführt und ja, so ist es jetzt.
Frau Rau, Sie sind eine Missionarin.
Ja, anscheinend. Werde ich ihm nachher mal sagen.
Dann passen Sie wunderbar in den Vorstand der EMW als Missionarin. Ich danke Ihnen jetzt für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen fürs Studium weiter alles Gute und auch ein gutes weiteres Zusammenarbeiten in der EKD-Synode und natürlich im EMW-Vorstand.
Dankeschön.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.